Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Jetzt gucke ich einmal auf die Uhr, 18:45, aber ich würde sagen, wir starten. Herzlich willkommen, hallo in die Runde. Eigentlich wollten wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auch einmal ein Event um 18:46 starten zu lassen. Genau, mein Name ist Nadine Vogt und ich darf heute hier gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Hoffmann durch den Abend führen. Der eine oder andere kennt uns sicherlich aus dem Stadion oder zumindest unsere Stimmen aus dem Spatzenfunk. Und der war nun 2 Tage vor Saisonauftakt auch Anlass für dieses Event. Zum ersten Mal findet der Spatzenfunk auf der Bühne statt. Zum ersten Mal sind wir hier inmitten des neuen Medienhauses der Südwestpresse live vor Publikum. Und wir freuen uns sehr, dass sich Daniel Jungwirth so kurz vor Regionalliga-Start die Zeit nimmt und uns und euch heute hier exklusive Einblicke liefert.
Ja, vielen Dank Nadine für die einleitenden Worte. Ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie alle hier sind, so zahlreich auch erschienen sind. Ich kann verraten, wir haben immer mal wieder nachgeschaut, wie viele Tickets denn vergriffen sind. Und ja, wir waren echt begeistert. Und auch wenn ich hier ein paar freie Sitze sehe, eigentlich können wir vermelden, wir sind ausverkauft. An dieser Stelle habe ich eigentlich mit Applaus gerechnet. Ja, natürlich wissen wir, dass Sie nicht wegen uns hier sind, sondern wegen Daniel Jungwirth. Ein Trainer, den die meisten wahrscheinlich noch gar nicht kannten, bevor er die große Bühne SSV Ulm betreten hat. Deshalb, Daniel, darf ich dich ganz kurz vorstellen. Daniel Jungwirth ist 44 Jahre alt, ein Münchner, Vater eines erwachsenen Sohnes. Er hat selbst eine lange Profikarriere hinter sich, hat unter anderem für Erzgebirge Aue und Ingolstadt gespielt. Ganz tadellos war er dabei aber nicht. Daniel hat 4 Platzverweise in seiner Vita stehen.
Alles recherchiert.
2 rote und 2 gelbrote. Genau wie aber auch eine Vielzahl an verwandelten Elfmetern. Das alles ist natürlich schon ein bisschen her. In den vergangenen Jahren war er erst Co-Trainer bei der U19 und U20 des DFB, dann der U17-Trainer des VfB Stuttgart. In diesem Jahr hat er mit dem VfB die deutsche Meisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und nachdem das Kapitel geschlossen war, hat er sich direkt in das nächste Abenteuer gestürzt, denn nur 2 Tage nach der Meisterschaft wurdest du beim SSV Ulm als Cheftrainer vorgestellt.
Ja, wurde ich. Hallo zusammen erstmal. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, vielen Dank Elias, vielen Dank Daniel. Um eins kurz vorneweg klarzustellen oder einmal ausgesprochen zu haben, wir duzen uns und werden das auch hier auf der Bühne so beibehalten. Und weil wir das mit dem Du und Sie schon geklärt haben, dachte ich mir, steige ich direkt mal mit einer persönlichen Frage ein. Man sieht es jetzt nicht so richtig, aber wie es der Beruf des Journalisten, der Journalistin so mit sich bringt, ist man ja doch sehr aufmerksam und mir sind deine Tattoos am Oberarm aufgefallen. Und da dachte ich mir, nutze ich doch heute hier mal die Gelegenheit, um dich danach zu fragen, was es denn mit denen auf sich hat.
Ja, das ist noch nicht mal lange auf meinem Oberarm. Ich habe das letzten Winter, war ich 3 Wochen in Brasilien. Da habe ich gesagt, wenn ich schon mal in Südamerika bin, glaube ich, ist es Zeit für ein Tattoo. Ich habe mir einen stechen lassen. Ich habe ein bisschen was mit einer Jesus-Statue, also von Rio de Janeiro, zusammen mit Pelé. Aber auch ein Riesenrad, was für die Wiesen stehen soll, mit einer geschriebenen Münchner Kindl, was ich selber geschrieben habe. So habe ich gedacht, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild geworden und ja, das ist mein Tattoo.
Genau, und hier ragt auch so ein bisschen der Fußball noch raus.
Ja, mein Tipp war tatsächlich Maradona. Aber war das auch eine Überlegung?
Also bei mir war es in der Tat immer Diego Maradona, aber damit das Bild einfach runder wird, habe ich mich für eine brasilianische Legende entschieden, die auch ein bisschen weniger Skandale so im Privaten hatte. Deswegen dachte ich, es macht sich das ein bisschen besser auf meinem Oberarm. Wobei, wenn ich die Reaktion hier sehe, was meine rote Karten betrifft, hätte ich vielleicht auch Diego Maradona wählen können.
Ja, aber trotzdem, du hast den Fußball bei dir auf dem Körper inzwischen verewigt. Das ist eine ganz gute Überleitung. Erzähl doch mal, wie war dein Weg in den Fußball? Wann war klar, dass du Profi werden willst?
Ja, weil, wann war das klar? Ich war natürlich wie viele Kinder, wollte ich von Anfang an Fußballprofi werden. Ich bin mit damals 10 Jahren zum FC Bayern München gewechselt, war da insgesamt 11 Jahre, wobei ich in der U19 aus disziplinarischen Gründen verabschiedet wurde.
Oh, erzähl weiter.
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich war jung und wild und bin dann aber
gerechtfertigt.
Nee, es war nicht gerechtfertigt. Nein, gerechtfertigt war es nicht. Ich bin damals mit dem Trainer nicht so gut ausgekommen. Ich war ein unbequemer Jugendlicher vielleicht auch. Und im Endeffekt war er dann, glaube ich, froh, dass ich ihm eine Steilvorlage geliefert hatte, was aber kein Problem war. Ich habe dann damals ein Probetraining als 17-Jähriger bei Kräuter Fürth gemacht unter Benno Möllmann und bei Borussia Mönchengladbach Hans Meyer. Beide wollten mich quasi haben. Dann habe ich mich für Borussia Mönchengladbach entschieden. Und bin dann quasi ein halbes Jahr später als noch U19-Spieler zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. War 2000, ist schon sehr lange her. War da 3 Jahre und bin dann aber wieder zurück zum FC Bayern München, zu Hermann Gerland, der mir nochmal eine Chance gegeben hatte.
Ja, Hermann Gerland ist natürlich auch in Ulm ein Begriff, der war hier mal Trainer. Aber wir wollten noch gar nicht genau in deine Profizeit einsteigen, sondern noch kurz in der Jugend verbleiben, denn ich stelle mir das krass vor, in der Jugend beim FC Bayern zu spielen. Wie ist es denn bei so einem großen Verein?
Ja, man muss ja schon sagen, man kann es jetzt mit der heutigen Zeit von Bayern gar nicht mehr so vergleichen. Früher ist es noch unvorstellbar, war Bayern und 60 in einer Liga. Auf dem Schulhof war es wirklich so, dass die Trikots Hälfte, Hälfte waren. Bei mir war es einfach so, dass ich mit 10 Jahren von Bayern München angesprochen wurde. Mein Papa war aber auch immer Bayern-Fan, sodass er es auch forciert hatte. Und deswegen war ich bei den Bayern und bin deswegen Roter. Und ja, es war natürlich schon was Besonderes. Wir sind viel unterwegs gewesen, auf vielen Turnieren gewesen, als junger Mensch schon oft im Ausland gewesen, was natürlich tolle Erfahrungen sind. Und da war es halt dann schon so, dass du ab 14 Jahren gemerkt hast, okay, jetzt wird es langsam ernster. Wir haben öfters trainiert. Es waren dann auf einmal 4-mal die Woche Training. Die Konkurrenz ist immer höher geworden, weil Spieler halt immer von außerhalb gekommen sind. Und da bin ich damals mit dem Thomas Hitzelsberger, der mein Jahrgang ist, der war in der F-Jugend schon da. Ich habe der E-Jugend, wir waren, glaube ich, die einzigen, die noch in der U19 dann da waren.
Ja, tatsächlich geht es jetzt noch kurz um die U17, denn du bist ja tatsächlich schon zweifacher deutscher Meister, nicht nur als Trainer. Auch als Spieler hast du in der B-Jugend 1997, da war ich 1 Jahr alt, den Titel geholt. Schließt sich da so ein bisschen der Kreis?
Ja, ob der Kreis sich schließt, weiß ich nicht. Es ist einfach eine schöne Sache, dass man das als Spieler, als junger Mensch erlebt hat. Auch damals, glaube ich, Bayern 10 Jahre lang den Titel nicht mehr geholt. Dann durfte ich sogar ein Tor schießen noch. Ich wurde nur eingewechselt, war deswegen extrem traurig, nicht von Beginn an gespielt zu haben. Ich war aber jüngerer Spieler, habe das Ganze mit einem Lupfertor gekrönt, das weiß ich auch noch. Und deswegen war das dann schon schön, das eben letzte Saison nochmal mit den Jungs vom VfB Stuttgart erleben zu dürfen, was einfach immer tolle Erinnerungen sind.
Ja, da würde ich gleich nochmal einhaken, weil als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, dass du eben als Spieler auch schon deutscher Meister wurdest mit der B-Jugend, habe ich mich an unsere erste Begegnung im Donaustadion erinnert. Und zwar wurdest du da gerade als neuer Cheftrainer des SSV vorgestellt und ich habe dich danach auf dem Weg zum Bildermachen gefragt, wie man denn so einen Meistertitel mit einer Jugendmannschaft, alle U18, eigentlich so feiert. Und du hast dann, glaube ich, so sinngemäß geantwortet, ja, das sei dann ganz gut, wenn der Trainer auch mal nett dabei ist. Wie war das denn damals, als du selbst Spieler warst? Wie wurde denn da gefeiert?
Es ist 97, also ich weiß es wirklich nicht mehr ganz so. Ich kann mich daran erinnern, es gab, glaube ich, ein Cocktailhaus in Schwabing, München. Da sind wir dann mit den Trainern hingegangen. Wir haben, glaube ich, eine Lederhose noch geschenkt bekommen als für die deutsche Meisterschaft und haben uns dann irgendwann vom Trainer eben verabschiedet und sind dann alleine weitergezogen. Aber ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen, was wir gemacht haben.
Okay. Du warst 15, oder?
Ja.
Okay.
Ja, die Karriere ging dann weiter. Du hast gerade schon erwähnt, Gladbach 2, unter anderem Andi Spann war da, glaube ich, auch in deiner Mannschaft, den man hier aus der Region auch kennt. München, Amateure, Aue, Ingolstadt, Sandhausen, Elversberg, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Aber was mir aufgefallen ist, dass du in Ingolstadt und Sandhausen auch mal die Rückennummer 10 hattest. Ist es für dich als Maradona-Pelé-Verehrer etwas Besonderes gewesen?
Also ich habe immer sehr gerne die 10 gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich war dann oft so, dass ich, ja, wie soll ich das jetzt als Beispiel geben? Ich war zum Beispiel riesen Michael Jordan Fan, aber alle haben von Michael Jordan geredet, deswegen habe ich auch sehr auf Scottie Pippen geachtet. Früher wollten alle die 10, deswegen war ich auch sehr mit der 8 zufrieden, muss ich sagen. Aber die war dann oft vergeben und die Vereine wollten mir auch wirklich oft immer die 10 geben, weil ich halt der Spielertyp war. Deswegen, ich war einerseits froh, die 10 zu haben, andererseits hätte ich auch gern die 8 gehabt.
Ja, aber wie viel, du hast ja dann in Sandhausen dann auch noch die 29 nur noch bekommen.
Gut, das hatte ja eine Vorgeschichte.
Also nochmal eine Degradierung, disziplinarische Maßnahme, nein?
Das war wirklich keine disziplinarische Maßnahme, da ging es einfach, ich will jetzt eigentlich auch nicht so schlecht über den Verein sprechen, der spielt auch bei uns in der Liga, es hatte einfach Gründe, dass die wollten, dass ich den Verein verlasse, wir waren 5 Spieler, die durften dann einfach nicht mehr mittrainieren und da hat man mir quasi die Rückennummer weggenommen und dank Pavel Dotschew habe ich die Nummer 29 wiederbekommen.
Dank Pavel Dotschew, der letztes Jahr auch eine zweite Trainingsgruppe ins Leben gerufen hat.
Ja.
Aber nochmal zurück zu dir als Spielertyp. Wie viel Maradona oder steckte denn in Daniel Jungwirth? Ich habe nämlich einen Artikel gefunden, darin hieß es, Daniel Jungwirth ist technisch sehr versiert. Einer, der präzise Pässe gibt und Flanken schlägt.
Ja, das ist die Frage, wer hat den Artikel geschrieben?
Das war das Kicker Sportmagazin.
Okay, also ich war wirklich ein Techniker, ich war, glaube ich, ein ganz guter Fußballer. Wenn man das jetzt alles so Revue passieren lässt, hat es mir ein bisschen oder anfangs zumindest an der Härte gefehlt, an der Athletik. Ich war einfach ein starker Fußballer, Techniker. Und deswegen hat mir ein Hermann Gerland dann so, auf den wir vielleicht auch nochmal später zu sprechen kommen, auch nochmal in meiner Entwicklung für später sehr gut getan.
Hat er dich am meisten geprägt?
Nicht am meisten geprägt, aber er hat mich schon härter gemacht.
Ja, aber es hieß auch in dem Artikel, allerdings ist er kein Wortführer. Stimmt es? Warst du eher zurückhaltend?
Also wie alt war ich denn da von dem Artikel?
Vor deinem Wechsel nach Sandhausen, 2009.
Nee, also ich würde behaupten, ich war früher schon eher sehr ruhig, bin mit Leistung wirklich auf dem Platz vorangegangen, außerhalb vom Platz oder in der Kabine, weil ich dann, habe ich jetzt nicht immer das Wort ergriffen. Es ging aber los, muss ich sagen, in Ingolstadt hat es angefangen, als ich Familienvater wurde mit 26, habe ich immer angefangen, mehr Verantwortung zu übernehmen. In Sandhausen muss ich schon sagen, dass ich eigentlich viel gesprochen habe, auch immer viel auf die Seite gezogen wurde von dem damaligen Trainer, zumindest von dem, der mich nicht aussortiert hat. Und in Elversberg dann war ich wirklich dann zusammen mit Timo Wenzel, den man ja hier auch gut kennt, schon Wortführer, würde ich sagen, auch immer im Austausch mit dem Trainer, verlängerter Arm. Und der hat mir damals auch schon mal immer gesagt, ich soll Trainer werden, was ich ja früher auch nicht unbedingt wollte. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Entwicklung gewesen.
Also, dass du gerne auch Verantwortung übernommen hast, das hat man auch an deiner Statistik gesehen, denn du warst ja der Mann für die Standards. Ich weiß nicht, ob du mal auf YouTube nach dir geguckt hast.
Also Elias hat's gemacht.
Schon sehr lange nicht mehr.
Da gibt es nämlich ein Video, so Highlights von dir, wo du dann auch einen Elfmeter machst und danach den Ball so jonglierst mit dem Kopf und auf dem Finger.
Ja.
Warst du auch so verspielt?
Nee, ich kann mich dran erinnern. Also ich war wirklich ein sehr guter Elfmeterschütze. Das Ganze hat angefangen, ich habe mal in der, ich glaube C-Jugend war das, auf dem Turnier, einen wichtigen Elfmeter verschossen, wo wir dann ausgeschieden sind. Das hat mich natürlich als junger Mensch schon, da war ich sehr deprimiert, habe viel darüber nachgedacht und habe dann zufällig, ich glaube Sportschau war das, gesehen, wie Kiwi Windenrufer erklärt hat, wie er Elfmeter schießt. Kennst du den überhaupt noch?
Nicht tatsächlich mehr, nicht. Nee.
Er war, glaube ich, ein Neuseeländer, Stürmer bei Werder Bremen. Der war sehr, sehr sicher im Elfmeterschießen und der hat ausgeguckt und er hat erklärt, mit welcher Technik. Und das habe ich mir eingeprägt, habe es geübt und ich muss sagen, in meiner Profikarriere, ich habe 14 Jahre lang getroffen, habe aber meinen allerletzten Elfmeter verschossen am Pfosten.
Da wusstest du dann, dass es vorbei ist, oder?
Da wusste ich, hör lieber auf.
Ja, wir wollen auch gar nicht so lange bei der Karriere verbleiben, aber eine Frage hätte ich vielleicht noch dazu. Hättest du gerne etwas anders gemacht?
Ja, also Entschuldigung, wer würde nicht rückwirkend etwas anders machen? Aber ich bin mit mir komplett im Reinen, deswegen ist alles in Ordnung. Aber natürlich mit dem Kopf von heute, gerade als junger Mensch, hätte ich viele Dinge auch anders gelöst.
Da schließt sich so meine Frage an. Bist du denn der Typ, der bereut oder im Nachhinein auch viel durchdenkt? Ich meine, das liegt ja im Fußball so ein bisschen auf der Hand. Hätte man dieses oder jenes während dem Spiel zum Beispiel anders machen können? Bist du da so der Typ dafür?
Nein. Hätte, wäre, wenn. Hm. Hätte, wäre, dadi, sagt man bei uns. Ist vorbei, nein.
Okay. Ja, mit 32 kam dann tatsächlich das Karriereende beziehungsweise das Ende deiner Profizeit. Wenn wir richtig informiert sind, bist du dann zum FC Erding gewechselt in die Bezirksliga. Ja, wie kamst du dazu? War das so ein bisschen der normale Lauf?
Nee, das ist ganz einfach erklärt. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist ja immer so, wenn man dann überwiegend so Drittliga-Fußball ist, Regionalliga-Fußball, muss es ja im Leben danach irgendwo weitergehen. Ich habe eine Familie gehabt, mein Sohn wurde damals eingeschult. Wir haben als Familie damals entschieden, wir wollen nach München zurück. Alleine wollte ich nirgendwo dann spielen und die Frau und den Sohnemann nach München schicken. Und deswegen war das eine ganz bewusste Entscheidung damals. Und dann war halt die Frage, was mache ich nach dem Fußball? Und mit Fußball an sich wollte ich erstmal nichts zu tun haben. Ich habe mir gedacht, ich muss auch was anderes können. Und habe mich dann für eine Umschulung als Sport- und Fitnesskaufmann entschieden. Und habe nebenbei einfach noch ein bisschen gespielt. Und da bin ich auch damals bewusst nach Erding, einfach weil ich gesagt habe, ich will mich auf die Umschulung konzentrieren und jetzt nicht viermal die Woche trainieren. Außerdem wohnt meine Mutter 15 Minuten von Erding weg und da habe ich das kombiniert.
Okay. Und trotzdem kam dann irgendwann ja so ein bisschen die Kehrtwende, oder? Dass du zurück zum Fußball gefunden hast.
Ja, das war während meiner Umschulungszeit, habe ich eine Anfrage von den Löwen bekommen, wobei ich da nicht wirklich verwurzelt bin. Ich hatte nur einen ehemaligen Mitspieler und Kumpel von mir, der da Interim-Sportdirektor war. Der wusste mein gutes Auge. Er wusste, dass ich mich schon vielleicht mal befasse, in Scouting zu gehen. Und dann hatte ich die Anfrage. Und dann habe ich den Bayerischen Fußballverband, bei dem ich das Praktikum damals gemacht hatte, gebeten, das umzuschreiben. Und dann habe ich mein Praktikum an den Löwen gemacht, in der Scouting-Abteilung. Habe damals sofort ein Angebot bekommen. Und als ich ich glaube, ein halbes Jahr später dann fertig war, hatte ich das auch angenommen. Und da war ich dann ein Jahr.
Und dann war aber auch so klar, okay, du willst auch den Weg des Trainers dann auch einschlagen.
Also es war so, damals, ich habe parallel eine Kindermannschaft für meinen Sohn trainiert. So, es hat natürlich riesen viel Spaß gemacht. Das Scouting war aber auch richtig cool. Ist mir schon gelegen, hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gute Leute kennengelernt. Aber es war in der Saison 2016, 2017. Das war der erste Doppelabstieg des Vereins. Und als dann diese ganzen Überwerfungen war, habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Habe mich dann umgeschaut und bin dann wieder beim Bayerischen Fußball gelandet. Als Eliteschulkoordinator. Da war ich verantwortlich für 300 Schüler, die Fußballtraining Dienstag, Donnerstag bekommen haben. Überwiegend Spieler von Bayern München, von 60, von Unterhaching. Oder eben talentierte Jungs, die wir gesichtet hatten in der vierten Klasse. Und die haben eine reine Fußballklasse gebildet und da war ich dann quasi ja verantwortlich vom Bayerischen Fußballverband. Und darüber bin ich in die Trainerschiene gekommen. Dann habe ich angefangen mit Auswahlmannschaften und habe meine Trainerscheine gemacht. Dann wurde ich Verbandstrainer und so bin ich in die Trainerschiene gekommen. Dann ganz schnell zum DFB, aber ich will jetzt nicht so viel wegnehmen.
Nee, gar nicht. aber Martin Minks hat mir verraten, dein Co-Trainer, dass ihr euch dann auch in dieser Zeit eben kennengelernt habt.
Genau, ja. Martin, ich habe mit ihm dann eben beim Bayerischen Fußballverband damals zusammengearbeitet und daher kennen wir uns und schätzen wir uns.
Und ihr hattet auch so ein paar Talente, die man, glaube ich, jetzt in der Bundesliga und so weiter sieht, auch unter euren Fittichen, oder?
Ja, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum sie in der Bundesliga spielen. Das will ich mir nicht anmaßen, wenn die ein paar Lehrgänge bei uns gemacht haben, dass wir die Entdecker sind. Aber man muss schon sagen, auch beim DFB, ich hatte halt mit dem Jahrgang 05 zu tun, unter anderem mit Martin in der Bayern-Auswahl. Das war eine unfassbare Bayern-Auswahl, wenn man mal schaut, wer da heutzutage Profi ist.
Nenn mal ein paar Namen.
Also da werde ich welche vergessen, gell? Von Cenan Picinovic über Kenan Yildiz zu Can Uzun zu Tarik Buchmann, der es jetzt leider nicht ganz packt wegen Verletzungen. Maurice Krattenmacher, der hier auch schon war. Da waren ganz, ganz viele dabei. Toller Jahrgang. Und diesen Jahrgang durfte ich dann auch beim DFB betreuen. Da kommen dann nochmal ganz andere Kaliber dazu. Und Jahrgang 2002, 2001 hatte ich auch noch beim DFB.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Ulmzeit, oder? weil ich meine, jetzt bist du ja hier, unter anderem eben nach den angesprochenen Stationen beim DFB, VfB und so weiter. Und ja, alle, die hier im Saal sitzen, wissen natürlich, wie schwierig das vergangene Jahr war, die große Krise, der Doppelabstieg, der durchaus desaströse Absturz, das kann man, glaube ich, einfach mal so sagen. Ja, du magst Herausforderungen, oder?
Jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich das denn nicht machen? Also es ist ein super toller Verein, allein das Interesse heute hier Abend. Wir haben jetzt, und das sage ich auch immer wieder, wir sind sehr stolz, dass uns 3000 Fans begleiten jetzt am Freitagabend. Das zeigt ja, was für ein Verein wir hier sind. Und deswegen hat sich für mich die Frage nicht so lang gestellt nach den guten Gesprächen, muss ich wirklich sagen.
Und wie würdest du sozusagen den Schritt einordnen, also vom VfB, du warst klar in der Jugend tätig, aber natürlich bei einem traditionsreichen Bundesligisten und ja, dann eben hier nach Ulm zu kommen, zu auch einem Traditionsverein, aber der natürlich ja eine etwas andere Historie hat als jetzt der VfB oder so.
Naja gut, aber es ist halt, ich gehe dieses bewusste Risiko, das ist ja der einzige Unterschied, sage ich einfach mal, zum Jugendfußball, wo ich es mir in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, einfach machen kann, wo ich unbefristet bin, wo ich auch einen tollen Job hatte, ist gar keine Frage, aber ich bin im Leben, ich glaube an mich, ich glaube an, wenn man weiterkommen kann, weiterkommen möchte, dann muss man sich bewegen. Dann passiert doch was und dann, wenn man scheitert, dann ist man einfach auch gescheitert, das ist dann halt so im Leben, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir nicht scheitern, sondern dass wir das in guter Arbeit machen werden und ich sehe einfach diese Chance, die hier ist.
Wirst du in der Stadt eigentlich schon erkannt? Danke, natürlich vollkommen zu Recht, dann stelle ich meine Frage nochmal, wirst du in der Stadt eigentlich hier schon erkannt?
Ja, daran musste ich mich wirklich ein bisschen gewöhnen, weil ich bin jemand, der bewegt sich sehr gerne frei und wurde dann wirklich das eine oder andere schon immer wieder angesprochen. Es wird immer mehr, aber wirklich immer tolle Begegnungen, macht extrem viel Spaß und ja, bin ich stolz drauf.
Ich höre da auch raus, dass es dir in Stuttgart jetzt nicht so oft passiert.
Nee, nicht, also schon auch. Stuttgart ist jetzt auch nicht so groß, also aber es ist schon, ja. Aber
merkt man in München nach.
Ja, genau. Aber in München ist das dann auch ein bisschen, hast du vielleicht mehr Freiheiten oder bist nicht erkannt. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also es ist in Stuttgart auch schon vorgekommen, aber nicht so häufig wie hier. Also schon ein anderer Ausmaß, ja.
Habe ich noch eine kleine Nachfrage. Ich habe dich kürzlich mal gefragt, ob du es denn schon aufs Ulmer Münster geschafft hast. Deine Antwort war nein. Hat sich das mittlerweile geändert?
Immer noch nicht. Okay. Aber ich bin wirklich schon oft hier in der Stadt gewesen, gefällt mir richtig gut, das ist eine tolle Stadt und eben sehr viele offene Menschen. Wir fühlen uns, oder ich fühle mich sehr wohl hier.
Und warst du schon auf dem Berblinger Turm dann?
War ich auch noch nicht, aber ich war viel in den Gassen, bleib sitzen, da im Café, hier, also das bin ich. Also ich bin wirklich viel draußen.
Sind wir mal ehrlich, das entspanntere Leben ist doch auch viel schöner.
Ja.
Aber dann lass uns doch jetzt mal aufs Sportliche blicken. Und ja, gleich mal Hand aufs Herz, Daniel. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen, als du Benjamin Goller vor wenigen Tagen auf dem Boden hast liegen sehen?
Ja, ich habe mir gedacht, mein Gott, bitte nicht. Und tut mir natürlich extrem leid für den Jungen, der die Verletzung ja schon mal hatte. Benny ist schon ein Eckpfeiler von uns, der ja, da glaube ich, das habt ihr auch alle gesehen, dass ein richtig toller Spieler ist, der uns natürlich sportlich weiterbringt. Und das ist natürlich dann keine schöne Nachricht. Aber auch das ist leider der Sport. Wir hatten es vorher im Austausch. Ich hatte leider auch in jungen Jahren viele Verletzungen. Das gehört halt manchmal leider auch dazu. Und Benny wird sich zurückkämpfen und Benny wird dann auch wieder uns auf alle Fälle helfen können oder auf alle Fälle weiterbringen. Und jetzt gilt es das halt, dass jemand anders in die Bresche springen muss. Das ist halt der Sport.
Ja, ich kann dir verraten, ich dachte mir dann auch schon, oh Gott, geht's wieder los, die Verletzungsmisere, die den SSV ja letztes Jahr auch heimgesucht hat. Wie bleibt man da positiv?
Ja, was bleibt denn übrig? Wir haben ja, es gibt zwei Wege. Wir können jetzt den Kopf senken und sagen, oh mein Gott, oder wir können sagen, hey, ist leider so, es geht weiter und jetzt muss Spieler XY in die Fußstapfen von Benny treten und das Ding halt einfach reißen. Und so war es übrigens letztes Jahr auch, dass ich zwei richtig starke Spieler, die sie verletzt haben, die wichtig waren und dann ist ein anderer Spieler auf einmal aufgeblüht und der hat uns auch mit zur deutschen Meisterschaft geschossen. Also das gibt's halt auch.
Ja, es ist immer gespannt, wessen Stunde jetzt dann bald schlagen wird. Aber eine positive Sache ist ja dann auch im Anschluss an das Spiel passiert, nämlich Oliver Wehling lag auch auf dem Boden. Inzwischen hat sich das nicht als so schlimm herausgestellt. Ja, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Da habe ich gedacht, ach, der hat nichts. Da bin ich ein bisschen wie der Tiger gewesen. Da habe ich mir gedacht, das wird nichts sein, der soll einfach aufstehen.
Ja, trotzdem sind wir inzwischen bei 7 Verletzten, die für den Saisonauftakt nicht zur Verfügung stehen. Ja, lass uns einfach mal zurückblicken jetzt. Wie ordnest du die Vorbereitung ein und wie siehst du die Ausgangslage für die komplette Saison?
Also, wir haben schon sehr intensiv trainiert. Natürlich macht man sich die Gedanken, warum, woher kommen die Verletzungen. Die ersten beiden Verletzungen zählen ja schon mal gar nicht, weil das war im ersten Training, bei der ersten Übung, hat der Tim sich leider schwer verletzt. Und Halim sich im zweiten Training, bei der zweiten Übung. So, das hat dann muss man einfach sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen Pech gewesen. Sowas kommt vor. Benny Golda auf die Schulter zu fallen, ist auch Pech. Deswegen, es hatte von der Trainingssteuerung, davon bin ich überzeugt, damit hat es nichts zu tun gehabt. Trotzdem weiß ich, wir haben intensiv trainiert. Das wollen wir auch, das brauchen wir auch, um dann einfach wirklich im Spiel alles rauszuhauen. Und da haben die Jungs super mitgemacht. So. Also jetzt abgesehen von dem Ergebnis gegen den VfB Stuttgart 2, was ich aber auch gesagt hatte, ich finde, dass es eigentlich zu hoch war, weil wir 3 Geschenke verteilt haben. Trotzdem haben wir da nicht so gut gespielt, weil wir aber auch ein bisschen müde waren. Haben wir insgesamt wirklich eine gute Vorbereitung gespielt.
Das heißt, ihr seid bereit?
Wir sind bereit, ja.
Ja, die Frage hast du aber sicherlich in den vergangenen Tagen schon oft bekommen. Bei der Pressekonferenz heute überraschend nicht, aber es war ja natürlich auch von langer Hand geplant, dass wir heute Abend genug Futter haben. Wann kommt jetzt denn ein neuer Stürmer?
Da bin ich ja der falsche Ansprechpartner. Ja, ist ja so. Wie gesagt, wir wissen natürlich, also ich weiß das, der Verein weiß das, dass wir da was machen wollen. Der Markt ist, wie der Markt ist. So, ich habe es ja gerade versucht zu erklären. Ich werde auf gar keinen Fall jedes Mal zur Vereinsführung rennen und sagen, wo ist der neue Stürmer? Ich konzentriere mich zu 100% auf die Jungs, die da sind. Das ist mein Job. Und ansonsten muss der Verein oder möchte der Verein nachlegen. Aber es macht ja nur Sinn, wenn es wirklich jemand ist, der uns auch dann auch hilft. Also Aktionismus nur, dass wir den Sturm besetzt haben, das möchten wir auch nicht. Wir möchten den Richtigen suchen, den Richtigen finden. Aber so wie es halt immer ist, hat es auch mit Geld zu tun. So.
Aber das heißt, du hast jetzt keinen Wunschzettel, den dir Sportdirektor Murat Isik erfüllen könnte?
Ach, Wunschzettel, das gibt's nicht. Also ich bin wirklich mit eingebunden, das finde ich auch super, dass wir da die filtern, die sagen mir, was mit dem passt ja zu uns und dann schaue ich mit drüber, aber den Rest macht schon die sportliche Führung.
Ja, aber so ganz ohne Wünsche ging es, glaube ich, dann doch nicht. Es gab einen Spieler, den wolltest du haben, Masaki Takahara.
Was heißt, den wollte ich haben? Nochmal, ich habe ja mitgeholfen an dem Kader, den zusammenzustellen. Wir hatten einen Spieler unter Vertrag, das wisst ihr. Dementsprechend haben wir da alle zusammengearbeitet. Und den Massa kenne ich halt von vergangenen Tagen. Dann ist es ja auch wieder Preis-Leistung. Dann stellen wir gegenüber, okay, der passt ins Budget, der kann das und das und das. Ich kenne ihn, deswegen wollte ich ihn natürlich haben. Aber ich wollte auch andere Spieler haben, die ich nicht kenne, die ich mir angeschaut habe und überzeugt bin.
Ja, es wurde uns gegenüber so erklärt, dass quasi der Massa so der Einzige war, wo du gesagt hast, ja, wenn wir den kriegen könnten, das wäre ganz gut, aber ansonsten tatsächlich, so wie du es jetzt auch geschildert hast, mit Vertrauen in Sportdirektor und dann auch Mario Stasi, der ja mit auch in der Kaderplanung involviert ist.
Genau, weil die kannten ihn halt gar nicht. So, und deswegen sagen die, der kommt durch mich. Aber die anderen Spieler, wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt, da haben wir auch gemeinsam alle drüber geschaut. Und bei Massa haben sie mir einfach vertraut und wie gesagt, da bin ich auch überzeugt von Massa, wie von den anderen Jungs aber auch.
Das klingt ja jetzt alles auch so, als gehst du das ziemlich ja, pragmatisch an. Ist das so ein Wort, das auch auf dich als Mensch zutrifft?
Der NLZ-Leiter vom VfB Stuttgart, hast du das gelesen, wie der mich vorgestellt hat?
Nee.
Uns hat sein pragmatischer Ansatz gefallen.
Lagen wir ja gar nicht so falsch.
Genau.
Ja, jetzt sitzen wir ja hier mit euch und uns hören sicherlich dann später auch einige Leute, wahrscheinlich nicht ganz 80 Millionen Bundestrainer, aber doch einige SSV-Trainer. Erklär denen doch mal deinen Ansatz von Fußball und warum das zu Ulm passt.
Also es war so gewesen, dass der Verein natürlich mit mehreren Kandidaten gesprochen hat. Ich habe ihnen vorgestellt, für was mein Fußball, meine Fußballvorstellung steht. Und das war das, wo der Verein für die Zukunft mitgehen will. Und ich habe das jetzt, glaube ich, in fast jedem Interview gesagt. Und ich glaube, wenn ihr die Spiele schon angeschaut habt, wir wollen den Ball bei uns haben. Wir wollen Dominanz ausstrahlen. Wir wollen Torchancen kreieren. Deswegen wäre es natürlich schon gut, wenn wir nach vorne Qualität bekommen, der die dann auch verwertet. Das ist ja ganz klar. Aber der Ansatz ist folgender, dass wir wirklich dominant auftreten wollen. Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, abwarten, auf den Umschaltmoment warten. Das sind Spielphasen, sagt man. Das wird es auch geben, dass wenn der Gegner mal drückt, dann müssen wir natürlich dagegen halten. Dann kann es auch mal sein, dass wir vielleicht mal reingedrückt werden. Und dann wollen wir auch den Moment vom Umschalten natürlich nützen. Aber die grobe Richtung soll schon sein, dass wir spielbestimmt sind und dass, wenn wir den Ball verlieren, dass wir uns den sofort zurückholen. Das ist der Ansatz, grob erklärt.
Und warum passt es zu Ulm?
Also nochmal, wiederhole ich mich. Ich glaube, wenn die Zuschauer, und das merkt man ja hier und jetzt am Freitagabend, einfach Lust haben auf Fußball, finde ich das einfach den schöneren Ansatz, den besseren Ansatz fürs Publikum. Und ich glaube, meine Meinung ist halt einfach immer, wenn ich das schaffe, von 10 Spiele zu dominieren, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, die Punkte zu holen, wie wenn ich der passive Part bin und auf meine Umschaltmomente warte. Aber das ist mein Ansatz vom Fußball und der Verein will den auch gehen. Es gibt verschiedene Ansätze.
Ja, Murat Isik hat, glaube ich, auch mal vom ehrlichen Fußball gesprochen.
Ja.
Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, so das Arbeiten, Malochen vielleicht nicht, aber das hart ackern, das kennen wir auch noch von einem anderen in Ulm sehr, sehr erfolgreichen Trainer. Wir kommen natürlich nicht umhin, ihn hier auch mal zu nennen, den Namen auch mal hier ins Spiel zu bringen, weil den hast du ja auch bei deiner Antritts-PK im Mai einmal benannt oder da wurdest du zumindest nach ihm gefragt und hast du uns auch ein bisschen die Vorlage geliefert, weil du hast gesagt, ich möchte es ihm gleich tun oder es wäre schön, wenn ich es ihm gleich tun könnte. Ist es dann woran du dich misst?
Wir reden natürlich von
Thomas Wörle.
Okay, gut, das war die Frage.
Ich dachte, es war der große Elefant im Raum.
Nein, der war es nicht. Also ganz kurz nur zuvor, ich will nicht sagen, also weil du gesagt hast, das ist der ehrliche Fußball. Der defensive Fußball kann auch ein sehr ehrlicher Fußball sein. Also da möchte ich nicht despektierlich gegenüber diesem Ansatz sein, um Gottes Willen. Thomas Wörle, ja, also ich wurde ja gefragt, glaube ich, nach Rangnick, nach Hermann Gerland und Thomas Wörle. Und ich antworte ja immer sehr spontan und dann bin ich auf Thomas Wörle eingegangen. Ich hätte auch auf Hermann Gerland eingehen können. Aber der Weg von Thomas Wörle war, finde ich, ein sehr, sehr toller Weg hier, den er mit euch zusammengegangen ist. Und ja, natürlich möchte ich den Weg gehen. Ob wir das jetzt hinbekommen, schauen wir. Aber ich hätte da nichts dagegen. Und Thomas habe ich halt genannt, ich hatte es ja gesagt, dass wir uns halt kennen. Wir haben früher zusammen, glaube ich, in der Bayern-Auswahl auch gespielt und ist mein Jahrgang, deswegen kenne ich ihn auch schon sehr lange.
Ich kann auch verraten, also seit seiner Freistellung im März 2025 war sein Name eigentlich fast in jeder Kommentarspalte bei uns. Seit ein paar Wochen eigentlich jetzt plötzlich nicht mehr. Aber wie oft wurdest du denn noch auf den Namen angesprochen?
Nee, also ich wurde wirklich nicht mehr darauf angesprochen. Deswegen, also ich glaube schon, dass für die kurze Zeit, wo wir jetzt zusammen sind, glaube ich, merkte schon, dass unsere Jungs halt wirklich voll mitziehen und das müssen wir halt, oder also wir, ich meine damit uns, Mannschaft, das müssen wir erstmal komplett weitermachen. Das ist, glaube ich, das A und O und dann, glaube ich, wird auch mal verziehen, wenn das ein oder andere nicht klappt, aber die Grundeinstellung muss sein, dass wir immer 100% raushauen und das ist schon mal der erste Ansatz, den wir jetzt versuchen umzusetzen. So wurde mir das eben geschildert, auch in vergangenen Tagen, dass es nicht immer der Fall war. Warum, weshalb war ich nicht dabei, aber das muss gewährleistet sein.
Ja, wir möchten dich auch gar nicht mit deinen Vorgängern. Wir möchten auch dich gar nicht zu sehr mit deinen Vorgängern vergleichen, aber wenn du davon sprichst mit 100% Intensität, den du sehen willst, dann gibt es da ja auf jeden Fall erstmal 11 Namen, auf die das zu 100% zutreffen muss. Natürlich würde ich gerne auf das Thema Startelf zu sprechen kommen. Die Torhüterfrage ist ja jetzt geklärt. Robin Mantel ist die neue Nummer 1. Du wolltest es auf der Pressekonferenz ja noch nicht sagen, aber wir sind ja hier unter uns. Was hat denn den Ausschlag gegeben für Robin?
Also nochmal, ich habe es heute auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben wirklich drei tolle Torhüter, auch mit dem jungen Torhüter, mit dem Kim, der für sein Alter das richtig, richtig gut macht. Und mit Rado, mit Robin war das ein, oder ist ein Duell auf Augenhöhe. So, dann sind es Nuancen, dann ist es eine Gefühlssache. Wie gesagt, im Detail haben wir mit den Jungs gesprochen. Das ist auch wirklich für intern. Und ich kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit allen drei.
Da muss ich kurz nachhaken, du hast gerade gesagt, es ist ein Duell, das heißt, du bist auch offen.
Nein, also nochmal, wir haben uns jetzt für die Nummer 1 entschieden, das ist auch so, aber es ist ja im Fußball immer so, ich muss jeden Tag meinem Mann stehen und das bringt der Sport mit sich, deswegen, klar.
Ja, was schätzt du denn an Robin Mantel?
Was ich an ihm schätze, also er hat seine Spiele richtig gut gemacht, er ist natürlich, er hat eine tolle Ausstrahlung, ist ein echt smarter Typ, muss ich sagen, eine Erscheinung und ein guter Fußballer, guter Torwart. Deswegen, was für ihn auch echt spricht, ist seine Führung, wie viel er mit der Abwehr kommuniziert. Also ja, macht er gut.
Sie sprechen alle Englisch.
Sie sprechen Englisch, aber du hast mir ja auch schon verraten, dass er unsere Hymne auch schon auf Deutsch komplett mitgesungen hat. Dementsprechend, glaube ich, kann er schon auch auf Deutsch dirigieren.
Also ein Joe Reichert wird man wahrscheinlich mit der Hymne gut in die richtige Richtung lenken können. Aber,
ja, das ja.
Vielleicht kannst du uns noch verraten, wie es denn Rado aufgenommen hat.
Mei, nochmal, das ist nie schön. Also es ist ja auch für die Jungs, für die Feldspieler, die nicht beginnen, ist es nicht so toll. Das ist ganz klar, aber auch das gehört einfach irgendwo zu dem Berufsfußballer dazu. Wir hatten vorhin das Thema mit Verletzungen, auch das sind Rückschläge, ist nicht toll, das ist so. Und Rado nimmt es sportlich, haut sich rein und will angreifen.
Ja, ein Feldspieler hat natürlich noch eher die Möglichkeit, dann ins Spiel reinzukommen, ist beim Torwart ja meistens nicht so. War diese Entscheidung deshalb bisher die schwerste, die du hier zu treffen hattest?
Die Entscheidungen sind immer schwer, aber es ist halt einfach so, dass auf der Torwartposition, so werden die Jungs auch groß, die kennen das gar nicht anders. Es ist halt einfach wie anders beim Feldspieler. So ist es.
Also Mantel können wir schon mal abhaken, steht in der Startelf. Ich würde jetzt mal sagen, die beiden Kapitäne Alex Kopf und Per Lockel sind auch gesetzt, oder?
Also es ist ja nicht mehr lange hin, du kriegst es ja bald zu sehen.
Ja, was ihr hier im Publikum nicht wisst, wir haben ja eine kleine Tour durch die Redaktion gedreht und bei uns in der Sportredaktion ist so eine kleine Tafel, wo wir mal unsere Prognose aufgeschrieben haben. Ihr habt es unter anderem ja auch in der Südwestpresse lesen können und haben wir vorhin drüber gesprochen. Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent stimmen da denn überein?
Oh, mit Prozenten bin ich da nicht so gut. Aber
also es ging um die Startelf, die wir auf dem Board aufgezeichnet haben.
Ja, genau. Also deswegen, vielleicht schlafe ich ja nochmal eine Nacht drüber und werfe auch alles über den Haufen. Also ich werde euch nicht verraten, wie wir starten. Ihr habt aber auch natürlich, wir machen auch keine großen Überraschungen. Wer die Spiele gesehen hat, sieht schon, wer so mehr auf dem Feld steht, sage ich mal. Wir haben da schon irgendwo einen Kern und dann gibt es ein paar Positionen, wo wir es vielleicht mal beim Gegner anpassen müssen, wo wir auf Verletzungen reagieren müssen. Ja, aber wie gesagt, ist ja nicht mehr lange.
Keine großen Überraschungen, aber wir hatten ja zum Beispiel auch die Idee, Dennis Cesar nach außen zu ziehen. Wäre das für dich eine Option?
Optionen ist alles. Also ich habe es dir ja oben schon gesagt, der Cesar kann alles spielen.
Ja, aber wir hatten ja auch schon angesprochen, die beiden Kapitäne, die jetzt zumindest auf dem Platz stehen. Es gibt ja noch einen dritten, den Joe. Wie ist da die Entscheidung in dir gereift?
Um die Kapitäne zu bestimmen oder was meinst du? Ja, nochmal, man macht sich ja als Trainer einen Überblick zusammen mit seinem Staff. Man beobachtet die Jungs, man entwickelt ein Gefühl. Man muss natürlich, der Kapitän wird in der Regel spielen, deswegen wird es wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn er in der Startelf ist. Und dann hatte ich es ja, glaube ich, auch schon erwähnt, dass der Joe definitiv unser Kapitän bleibt. Wir müssen jetzt mal schauen, wie schneller... wie schnell er uns dann auch auf dem Platz helfen kann. Aber auch da, das ist ein super ehrgeiziger Typ, da müssen wir ihn vielleicht auch mal ein bisschen bremsen vielleicht. Das schauen wir dann. In Stellvertretung ist es Alex Kopf. Ich hatte das Wortspiel ja schon gebracht. Er macht das mehr mit Kopf. Das heißt, der Alex ist wirklich ein super Pendant zum Joe. Der ist ein Junge, der vielleicht mehr nachdenkt, als ich das vielleicht in jungen Jahren gemacht habe. Der auch sehr smart ist, der ein guter Wortführer ist, aber vielleicht ein bisschen leiser, als es der Joe ist. Und deswegen, glaube ich, ergänzen die sich sehr gut. Also außerdem auch ein guter Spieler, der ein wichtiger Spieler für uns ist. Und mit Per Lockel haben wir, glaube ich, auch einen gewählt. Da passt es einfach. Hatte ich auch erklärt. Ist für mich auch auf dem Feld ein wichtiger Spieler.
Geht weiter.
Ein wichtiger Spieler auf dem Feld. Dementsprechend auch verlängerter Arm. Und deswegen ist die Wahl auf die drei gefallen.
Ich darf verraten, in der Südwestpresse sind eigentlich Spielereien mit den Nachnamen nicht erlaubt.
Nochmal, Entschuldigung, was?
Wegen deinem Vergleich mit Kopf, dass er eher der Kopfspieler ist.
Wortwitze sollte man unterlassen, genau.
Ja, okay, dann lasse ich die weg.
aber ich kann an der Stelle noch verraten, ich sehe ihn jetzt im Publikum noch nicht, aber tatsächlich wird Joe Reichert später auch noch erwartet, Christopher Nägele auch. Die beiden werden dann noch für Autogramme, Selfies, Gespräche zur Verfügung stehen. Ah, jetzt kommt er in dem Moment reingelaufen.
Ja, dann gehe ich da direkt mal hin. Ja, Joe. Servus erstmal. Ja, das haben wir so spontan entschieden. Ja, wir haben gerade über die Kapitäne gesprochen. Und da bist du natürlich der wichtigste Ansprechpartner. Wie war es denn für dich, in diesem Amt wieder bestätigt zu werden, nach so einer durchaus schweren Saison?
Wow, ja, also das war auf jeden Fall schön, muss ich echt sagen. Das war auch, also für mich ist es nicht, man muss dazu sagen, ich glaube, ich bin schon ein Leader-Typ. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Binde, um so zu sein, wie ich bin. Aber die Binde ist natürlich schon so, ja, repräsentativ, dass man dieses Amt ausführen darf. Und da gehören einfach eine Mannschaft dazu, die dir einfach das Vertrauen gibt und natürlich auch ein Trainer, ein Trainerteam. Und als der Trainer mir das dann auch mitgeteilt hat, dass ich wieder der Kapitän bin, mache ich mich natürlich schon unglaublich stolz, weil für mich ist es schon eine ganz, ganz große Ehre, für diesen Verein Kapitän zu sein und natürlich auch, wenn der Trainer das so bestätigt, die Mannschaft das so bestätigt, ist es für mich schon was ganz Besonderes.
Ja, ich habe in Friedrichshafen kurz mit Alex Kopp. Das hast du dir natürlich verdient. Ich habe in Friedrichshafen auch kurz mit Alex Kopp sprechen können und er hat gesagt, ihr habt auch schon miteinander gesprochen und du hast dich sehr über die Wahl gefreut.
Ja, natürlich, ich sag's, das ist nichts Selbstverständliches, wenn dir der Trainer das Vertrauen ausspricht, die Mannschaft das Vertrauen ausspricht. Natürlich habe ich mich darüber gefreut. Ich glaube, unsere anderen Kapitäne haben sich auch darüber gefreut. Und das ist einfach so, dass man, sollte auch so sein, dass man sowas nicht als selbstverständlich oder als gegeben nimmt.
Ja, jetzt kannst du am Freitag ja noch nicht spielen, aber man kennt dich ja auch mal am Zaun. Und der Gästeblock ist ja schon ausverkauft. Wo findest du denn deinen Platz?
Boah, ich habe mir jetzt gerade da noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber auf jeden Fall werde ich in Stuttgart mit dabei sein. Aber ich denke schon, ich habe mit dem Trainer jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber so, ich möchte so nah wie es geht beim Team sein, weil da sehe ich mich jetzt auch wieder voll dabei. Ich bin jetzt schon wieder ins Training mehr oder weniger eingestiegen und ich war jetzt lang genug irgendwo auf dem Zaun oder bei den Fans, auch bei allem Respekt, mache ich natürlich auch unfassbar gerne, aber jetzt sehe ich mich schon auch wieder voll und ganz beim Team und ich glaube, dass ich auch am Freitag, so nah wie es geht, dabei sein werde.
Ja, danke, Joe.
Ja, vielen Dank, Joe, so wie man dich kennt. Immer für ein kurzes, spontanes Interview zu haben. Ja, danke dir. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut, denn wir haben ein kleines Special für dich vorbereitet, nennt sich Schnellfragerunde. Und es geht, wie der Name es schon sagt, darum, relativ schnell entweder oder Fragen zu beantworten. Und Elias hat sie für dich parat.
Ja, fangen wir mal ganz einfach an. Pep Guardiola oder Jürgen Klopp?
Pep Guardiola.
Ja, der Ballbesitzfußball, der passt zu dir, oder?
Ja.
Das werden wir hier wahrscheinlich dann auch noch sehen in Ulm, wenn es aufgeht. Aber über Klopp müssen wir trotzdem noch kurz sprechen, weil, wie gesagt, du hast eine Vergangenheit beim DFB und Jürgen Klopp ist ja jetzt nun mal der neue Bundestrainer. Was denkst du denn? Ist er der Richtige für das Amt?
Also ich brauche nicht sagen, wer Jürgen Klopp ist. Definitiv ist Jürgen Klopp, glaube ich, der Richtige. Wie er es da machen wird, das muss er wissen. Also die Spieler, die wir haben, da wird er schon sich davor seine Gedanken gemacht haben, was er vielleicht verändert. Da muss er irgendwas neu machen, glaube ich. Aber wenn nicht Jürgen Klopp, wer denn dann?
Ja, es gibt ja immer so die These, so richtig gute Mannschaftstrainer sind nicht die besten Nationaltrainer. Würdest du nicht zustimmen?
Also er hat jetzt erstmal, egal wo er war, einen phänomenalen Job gemacht. Das steht ja schon mal fest. Und unabhängig jetzt Spielsystem, Mannschaftssystem, für was Jürgen Klopps Mannschaften standen, ist diese Intensität, die Leidenschaft und dass sie ihr Herz liegen lassen. Und ich glaube, damit wären wir ja auch schon sehr zufrieden in Deutschland, wenn wir das Gefühl haben, dass die Jungs da eben alles raushauen. Und deswegen glaube ich schon, dass er das gut machen wird.
Dann gehen wir zur nächsten Kurzfrage. WM mit 32 oder 48 Teams?
Also, 32.
Und wie verfolgst du die Infantino-Debatte?
Fast gar nicht.
Hast du keine Zeit oder interessiert es dich nicht?
Interessiert mich ein bisschen weniger.
Okay.
So, vielleicht? Nein, ehrlich, also es wurde, glaube ich, auch viel darüber gesagt und die FIFA sollte organisieren und fertig.
Ja, vielleicht interessiert dich ja das nächste bisschen mehr. Schwermontag oder Oktoberfest?
Ganz, ganz fiese Frage. Beides.
Wir haben ja schon vermutet, dass das Karussell Risse und
Münchener Kinde steht ja.
Stimmt, ja.
Ja, und was haben wir noch hier?
Riesenrad,
genau.
Ja, genau.
Vom Oktoberfest.
Ja, ich fand, es sah besser aus als ein Mastbier, also ein Krug oder sowas. Deswegen habe ich mich fürs Riesenrad entschieden.
Okay.
Gut, ich muss zugeben, wir haben das vermutet, dass du dich für das Oktoberfest entscheiden würdest.
Beides,
habe ich gesagt. Ja, aber warst du denn auf dem Schwimmmontag?
Nee, da habe ich die Jungs alleine gelassen.
Ja, dann hast du ja wirklich was verpasst.
Das stimmt, aber ich war sonntags und samstags war ich unterwegs.
Ja, ein Tracht oder Trikot?
Wann? Wo?
Kannst du dir auch vorstellen, eine Tracht zu tragen im Stadion?
Aus Münchner kannst du überall eine Tracht anziehen.
Also ich meine...
Dann haben wir einen Deal.
Genau.
Nein.
Bundestrainer werden ja auch danach gefragt, ob sie denn im Anzug an der Seitenlinie stehen oder nicht. Ich meine, ja. Wir überlegen uns mal eine Wette oder so.
Hast du da Tipp für Wetten?
Nein, also für so eine Wette nicht. Ich werde nicht in der Lederhosen beim Spiel stehen, das machen wir nicht. Aber du hast ja gefragt, Trikot oder Lederhosen, da muss ich ja wissen, wo und wann.
Da kommen wir nochmal drauf zurück. Direkt beantworten können wir vielleicht Golloxen oder Augustiner?
Augustiner.
Augustiner oder Giesinger?
Augustiner.
Edelstoff oder Helles?
Helles.
Zum Glück gibt es da in Ulm ja auch einige Möglichkeiten.
Habe ich schon gesehen.
Geht's noch weiter mit den Bieren oder seid ihr
durch? Also ich könnte natürlich sehr lang darüber sprechen, aber ich glaube, Nadine, wir wollen ja heute auch noch vorankommen.
Ja, genau. Ja, genau, die Entweder-Oder-Fragen sind durch. Jetzt geht's nochmal um ein kleines Spiel. Sätze, die du vervollständigen darfst. Der beste Trainer, den ich je hatte.
Das wäre ein Mix, das ist ganz schwer.
Mehrere aufzählen?
Der beste Trainer, muss ich echt überlegen. Also nochmal, in der Jugend war es für mich Hermann Hummels, der Papa von Mats Hummels, der mich schon geprägt hatte. Ich muss sagen, der Tiger, der hat mir im Nachhinein sehr gut getan, auch wenn er in dem Moment sehr hart war. Ich hatte aber auch für die damalige Zeit mit Hans Meyer, wo ich kein Erstligaspiel geschafft habe, aber beim Training dabei war, für die Zeit einen richtig, richtig guten Trainer, wo ich viel aufsaugen konnte. Aber da waren sehr viele gute dabei. Wirklich Norbert Meyer, Ewald Lienen auf seine Art. Und ich vergesse wahrscheinlich mehr. Auch Pavel Dotsche fand ich gut in Sandhausen.
War aber nicht lang da.
Nee, aber wo ich ihn hatte, da war er nicht schlecht.
Genau, dann mache ich weiter. Mein berühmtester Kontakt in meinem Handy.
Ich habe ein paar Kontakte. Ich will das jetzt nicht werten, wer bekannter ist, aber es sind natürlich ein paar Spieler, da gibt es schon ein paar.
Okay. Mein größtes Laster?
Boah.
Das weiß ich wirklich nicht. Weiß ich nicht.
Kaiserschmarrn, nein?
Ja, ob es mein größtes Laster ist, weiß ich nicht, aber ich esse sehr gern Kaiserschmarrn, das stimmt.
Hat er schon verraten, genau. Das stand früher unter der Rubrik Berufswunsch im Freundebuch. Also
Fußballprofi.
Schon? Ja.
Ja.
Als mich der SSV das erste Mal kontaktiert hat, habe ich gedacht,
das könnte passen.
Ich bin am Freitagabend nach Spielende zufrieden, wenn
wir einen Dreier haben.
Ja, gekonnte Überleitung, Daniel. Blicken wir auf die Partie am Freitagabend. Die Stuttgarter Kickers gleich mal direkt ein richtiger Kracher, ein Traditionsduell. Ist man da als Ex-VfBler eigentlich besonders motiviert?
Nee. Also das hat damit gar nichts zu tun. Es geht darum, wir sind extrem motiviert und freuen uns als SSV Ulm auf dieses Spiel, dass wir zeigen können, was wir drauf haben und wollen 3 Punkte mitnehmen.
Ja, es sind ja auch rund 3000 Gästefans da. Also eine enorme Zahl. Du hattest in deiner Karriere wahrscheinlich auch noch nicht so oft so viele Auswärtsfans, oder? Was sagst du zu der Kulisse?
Also ich hatte schon Auswärtsfans.
Echt? Bei Ingolstadt, Sandhausen, Elversberg?
Ja, also ich kann mich erinnern, Erzgebirge Aue sind 16.000 mit nach München gefahren, als die Allianz Arena neu war. Also ich hatte das schon, trotzdem wollte ich das jetzt damit nicht schmälern. Wir freuen uns, habe ich jetzt auch schon oft gesagt, extrem über diese Unterstützung, macht uns stolz und wir wollen da natürlich was zurückgeben.
Ja, so eine Kulisse möchte man wahrscheinlich auch nicht enttäuschen. Was bereitet dir denn noch Sorgen?
Nix.
Nichts? Dann kann ja nichts schief gehen.
Das stimmt nicht, aber wir sind gut vorbereitet, wir glauben an uns und deswegen gehen wir das auch positiv an.
Ja, würdest du mir vielleicht zustimmen? Du hast ja auch gerade gesagt, wir brauchen noch die Qualität vorne, die Dinge dann auch macht. Das letzte Drittel hat noch nicht immer ganz funktioniert, oder?
Nee, aber das ist normal im Fußball. Also nochmal, wir sind komplett neu und dafür machen wir extrem viele gute Sachen.
Und was für Sachen machen die Kickers? Was haben die für Schwachstellen?
Das sage ich dir nach dem Spiel. Also auch die, nochmal, ich habe ja schon mal gesagt, dass das zwei verschiedene Ansätze sind vom Fußball. Und dementsprechend haben die irgendwo Schwachpunkte, die wollen wir ausnutzen. Wir müssen auf unsere Schwachpunkte achten, dass die haben ja auch einen Matchplan, dass sie es nicht umsetzen können. Also das hat ja, ist ja immer so. Also wir haben irgendwo eine Angriffsfläche aufgrund unseres Spiels und das hat der Gegner auch. Und wir wissen das und die wissen das.
Ja, was uns noch aufgefallen ist, ist nämlich auch sehr unüblich, du machst deine letzte Trainingseinheit öffentlich, das Abschlusstraining öffentlich.
Morgen Abend, 18 Uhr, alle, die dabei sein wollen.
Alle, die dabei sein wollen und seid alle herzlich eingeladen.
Aber das ist unüblich, oder?
Also, wenn wir im Abschlusstraining noch irgendwas einstudieren müssen, dann glaube ich, hätten wir ein bisschen geschlafen, wir sind vorbereitet und deswegen kann es gerne ein öffentliches Training sein.
Es könnten einige Fans dabei sein, wie wir erfahren haben. Ja, wir sind auf der Zielgeraden. Lass uns noch ganz kurz über die Regionalliga sprechen. Wie schätzt du denn insgesamt die Liga ein?
Ja, ist ja auch nichts Neues, wenn ich das jetzt sage. Das ist eine extrem ausgeglichene Liga. Und dementsprechend, glaube ich, wird es eine spannende Saison. Es wird vielleicht die ein oder andere Überraschung auch geben. Das ist ja meistens so, die ein oder andere Mannschaft, die man eigentlich höher erwartet hat, hat vielleicht Probleme. Aber insgesamt ist es eine starke, spannende, ausgeglichene Liga.
Und wer sind für dich die Favoriten auf den Titel?
Ich habe es ja, glaube ich, heute auf der Pressekonferenz auch gesagt. Also für mich, klar, muss man sagen, Sandhausen, die einfach Qualität gekauft haben und schon Qualität in der Mannschaft hatten. Und dann habe ich gesagt, gibt es einige andere und ich habe gesagt, Mannschaften wie Offenbach werden sicherlich auch eine andere Runde spielen, als es letztes Jahr der Fall war. Ich will mich da auch nicht festlegen, ist auch egal, weil im Endeffekt, wir wollen unser Ding machen, wir schauen ja auf uns und deswegen, ob jetzt, keine Ahnung, Mannschaft XY dann mit vorne spielt, ist mir persönlich dann auch nicht so wichtig. Es wird Mannschaften geben, die oben mitspielen und andere, die eigentlich die Ziele hatten, oben dabei zu sein. Und die spielen dann nicht oben mit.
Jetzt muss ich natürlich noch fragen. Ich weiß, du hast
weiß
die Frage
schon, was
kommt. Genau. Zuletzt sehr, sehr oft gehört, aber ja, was ist euer Ziel? Wo ordnest du den SSV da ein?
Auch das sage ich euch jetzt nichts Neues. Nach diesen letzten beiden Jahren werden wir nicht gut beraten zu sagen, wir steigen auf. Das ist ganz klar. Ich wurde auch schon mehrfach auf die Statistik angesprochen, die besagt, wenn eine Mannschaft aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest abgestiegen ist, hat sie im Folgejahr nie unter die ersten fünf gekommen. Und das ist schon mal unsere erste Challenge, die wir natürlich brechen wollen. Und ja, deswegen, ich als Sportler, ich glaube, da spreche ich für Joe genauso und für Chris, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir streben immer nach dem Maximum. Trotzdem ist es immer ein langer Weg und es gilt für uns jetzt wirklich, erstmal die Spiele, die ersten Spiele positiv zu gestalten und dann schauen, wohin sich das entwickelt.
Und gibt es noch ein Highlight-Spiel oder irgendwas, auf was du dich noch besonders in der Saison freust?
Also, ich dachte, du fragst es aus der Vergangenheit, wo ich mich erinnere. Ich freue mich ehrlich gesagt auf jede Partie. Ich freue mich auf unsere Mannschaft. Ich freue mich, wenn sie das umsetzen, was wir vorhaben. Da waren jetzt auch schon in der Vorrunde tolle Spiele dabei. Selbst jetzt bei der Niederlage gegen Regensburg, muss ich sagen, bin ich mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen, weil wir guten Fußball gespielt haben. Und wenn wir ein paar Dinge noch verbessern, dann weiß ich, dass es richtig gut wird.
Ja, das ist ein fast gutes Schlusswort. Wir bedanken uns sehr, dass du hier bei der Premiere dabei warst, dass ihr hier bei der Premiere von Spatzenfunk Live dabei wart. Ja, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch hier in der Cafeteria ein kühles Getränk zu schnappen oder eben auch ein Autogramm vom Trainer, von Joe Reichert, von Christopher Nägele zu holen. Und ja, würde ich einfach sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV-Spatzen-News-Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.